Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Katrin Stövesand herzlich willkommen. Der Plural von Moral ist Moralen. Das und noch viel mehr lernt man bei der Lektüre des Buches Die Kraft der Verantwortung von der Philosophin Ina Schmidt. Das Gespräch mit der Autorin gleich zu Beginn der Sendung. Wir stellen Ihnen den Schauerroman Die nicht sterben von Dana Grigorcza vor und den Debütroman von Hilary Leichter über die Gig Economy. Zunächst wollen wir an dieser Stelle allerdings den Schriftsteller Walter Kaufmann würdigen, der im Alter von 97 Jahren gestorben ist. Als Jugendlicher floh er mit einem der letzten jüdischen Kindertransporte aus Deutschland nach England. Von dort wurde er allerdings nach Australien gebracht, wo er kein leichtes Leben hatte, wo aber auch seine ersten Geschichten entstanden. Mitte der 50er Jahre zog er in die DDR. Rund 20 Bücher, Romane, Erzählungen und Reisereportagen sind bis zum Mauerfall von ihm erschienen. Schriftstellerisch tätig war er bis zuletzt, vor allem mit Kurzgeschichten. Vor 2 Jahren sprach mein Kollege Joachim Scholl mit ihm über sein da gerade erschienenes Buch »Gibt es dich noch?« Enrico Spoon. Walter Kaufmann greift darin wie auch in anderen Büchern reale Begegnungen auf. Und im Gespräch erklärte er, wie er all diese Erinnerungen am Leben erhielt.
Ich mache keine Notizen, habe kaum Tagebuch geführt. Und wenn ich mich auf die Vergangenheit konzentriere, erscheinen die Leute wie aus einer Wolke. Nachts, wenn ich allein bin, wenn ich meine Gedanken ruhen lassen kann und konzentriert an irgendeine vergangene Episode denke, tauchen diese Leute auf, über die ich dann am nächsten Tag schreibe. Manchmal stehe ich auf, mache 1, 2 Sätze Notizen, die Anfangssätze sind dann festgelegt und es spult sich ab, als wären die Leute vor meinen Augen.
Walter Kaufmann. Über Menschen und Orte weltweit, lautete der Untertitel seines letzten Buches. Der Schriftsteller ist im Alter von 97 Jahren gestorben. Verantwortung. Über diesen komplexen Begriff hat die Philosophin Ina Schmidt gerade ein Buch veröffentlicht. Es trägt die begriffliche Tradition innerhalb der Philosophie zusammen. Vor allem aber verdeutlicht es die aktuelle Relevanz von Verantwortung, von an Moral ausgerichtetem Verhalten innerhalb der Pandemie, in puncto gerechtere Welt und auf die Zukunft gerichtet. Titel: Die Kraft der Verantwortung. Und ich konnte vor der Sendung mit Ina Schmidt über ihre Thesen sprechen. Frau Schmidt, Sie haben ein sehr komplexes Thema angefasst. Entsprechend komplex ist Ihr Buch aufgebaut. Lassen Sie uns ein paar grundlegende und auch aktuelle Aspekte herausgreifen. Beginnen möchte ich mit der Frage, was leitet uns eigentlich, Verantwortung zu erkennen und dann auch zu übernehmen?
Sie haben es schon angesprochen, es ist tatsächlich extrem komplex und es ist, glaube ich, auch genau, wie Sie jetzt fragen, ganz schwer mit sozusagen mit einem Leitsatz oder mit einem Wert oder mit einer Vorstellung allein getan, um sich diese Frage zu beantworten. Weil ich glaube, dass auch gerade diese Arbeiten an dem Buch mir das nur noch mal wieder deutlicher gemacht hat, dass es eine sehr differenzierte und eben auch auf sehr unterschiedlichen Ebenen stattfindende Auseinandersetzung ist, die uns dazu eine Antwort bringt. Und ich glaube, das Einzige, was all diese verschiedenen Ebenen miteinander verbindet, ist eben der ernst gemeinte Versuch, jedes Einzelnen in einer konkreten Situation eine gute Antwort geben zu wollen auf das, was diese Situation von ihm fordert oder ihr fordert. Und darin dann aber eben auch zu einer Handlung zu kommen, die diese Antwort zum Ausdruck bringt.
Dennoch gibt es ja so einen Impuls auch, den man verspürt, Verantwortung dann zu übernehmen. Wie würden Sie diesen Impuls definieren?
Ja, dieser Impuls kann, glaube ich, auch aus verschiedenen Motivationen herrühren. Er kann natürlich auf der einen Seite aus dem, was wir häufig gewohnt sind, aus guten Gründen, aus Argumentationen, aus vielleicht auch rechtlichen Gegebenheiten oder moralischen Vorstellungen, die wir vorfinden, herrühren, dass wir wissen, wir müssen oder sind aufgerufen, in dieser oder jener Situation uns verantwortungsbewusst oder verantwortungsvoll zu verhalten, weil wir kompetent sind, weil wir zuständig sind, weil wir in einer bestimmten Rolle eine bestimmte Aufgabe haben. Aber, und das war mir eben auch wichtig, ich glaube, dass das, was Sie jetzt mit Impuls beschrieben haben, darüber hinaus reicht und uns eben häufig auch als eine Art Verantwortungsgefühl darunter leitet, als etwas, was wir sozusagen spüren. Dass wir also ein Gefühl haben, etwas tun zu müssen. Und ich glaube, das kennt jeder von uns.
Sie schreiben, verantwortungsgemäßes Handeln, das Auswirkungen im Hier und Jetzt hat, fällt leichter als eines, was auf die ferne Zukunft gerichtet ist, siehe Klimawandel. Das ist einerseits einleuchtend, aber wenn wir uns jetzt selbst in der Pandemie betrachten, zeigt das ja auch, dass die erste Variante, also das Hier und Jetzt, auf Dauer auch nicht so leicht fällt. Also die Einsicht in Verantwortung scheint zu sinken oder sich abzunutzen. Wie kommt das?
Wir werden konfrontiert einfach mit einer Notwendigkeit in dieser Vielperspektivität, vielleicht in dieser pluralistischen Art und Weise, wie die Welt sich uns darstellt, eine Haltung einzunehmen. Und es ist natürlich, es ist eine andere Form von Verantwortung, die mein Handeln auszeichnet, wenn ich zum Beispiel den Lebensschutz an erste Stelle stelle oder wenn ich versuche, sozusagen eine interdisziplinäre Position zu beziehen, die eben sehr viel mehr und verschiedene Facetten dessen, was die Folge meines Handelns ist. Also da sind wir vielleicht so ein bisschen auch bei dieser Unterscheidung einer gesinnungsethischen und einer verantwortungsethischen Ausrichtung meines Handelns. Also sind es die Folgen? Ist es das Ergebnis? Welche Folgen davon kann ich überhaupt absehen? Welchen Versuch muss ich dennoch wagen, auch wenn ich vielleicht keine Folgen garantieren kann? Oder liegt es eben eher in meinem Interesse, eine ganz grundsätzliche Überzeugung von dem, was ich für gut und nicht verhandelbar halte, durchzusetzen, auch wenn es möglicherweise Folgen nach sich zieht, die ich so nicht unterstreichen oder unterschreiben würde oder so nicht angestrebt hätte. Und diese Ratlosigkeit natürlich, die auch da manchmal entsteht oder dieses Stimmengewirr auch in den Debatten und Diskussionen, die wir derzeit erleben, ist eben alles andere als befriedigend und für mich, aber tatsächlich eher der Grund, sich über dieses Thema Verantwortung noch deutlich mehr Gedanken zu machen, als umgekehrt eben dafür zu plädieren, dass wir vielleicht gar nicht so verantwortungsvoll sein können.
Ein großes Problem mit moralischen Maßstäben, die man anlegt an verantwortungsvolles Handeln, ist ja momentan auch das Moralisieren. Also da wird Essen, Konsum, Reisen nach sehr moralischen Maßstäben beurteilt, manchmal verurteilt. Kann Verantwortung auch zu einer Anmaßung werden?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass wir das auch durchaus erleben, dass wir da ein sehr übergriffiges Verhalten auch erfahren unter der Überschrift Verantwortung, wo es, denke ich, vielfach weniger darum geht, sich tatsächlich am Guten ausrichten zu wollen, als auch, und das ist vielleicht immer auch eine Gratwanderung, die im konkreten Fall natürlich überprüft werden muss, aber wo es stärker darum geht, Recht zu haben, also in einer bestimmten Weltsicht Bestätigung zu finden, die nicht erschütterbar sein soll. Und ich glaube, diese Vorstellung, dass wir auch in unseren Überzeugungen bekehrbar bleiben sollten, also uns immer wieder in dieser ganz alten philosophischen Tugend des Überprüfens und des immer wieder sich auch Fragens, warum ich bestimmte Dinge für richtig und für falsch halte, uns darin zu üben, ist, denke ich, gerade im Moment etwas, was auch zur Zurückhaltung aufruft, wenn wir es dann mit der Verantwortung ernst meinen wollen.
Ina Schmidt, Autorin des Buches Die Kraft der Verantwortung – Über eine Haltung mit Zukunft. In der Edition Körber erschienen, 265 Seiten, 20 Euro. Dana Grigorcia lebt in Zürich, kehrt in ihren Büchern aber immer wieder nach Rumänien zurück, wo sie geboren wurde. Im Roman Das primäre Gefühl der Schuldlosigkeit etwa geht es um eine junge Bankerin in Bukarest. In ihrem neuen Roman »Die nicht sterben« porträtiert sie die postkommunistische Gesellschaft, indem sie mit dem rumänischen Dracula-Motiv spielt. Holger Heimann stellt das Buch vor.
Horrortourismus hat in Rumänien Konjunktur. In Transsilvanien soll bekanntlich Dracula sein Unwesen getrieben haben. Und da der Vampir nicht tot zu kriegen ist, kann man ihm vermutlich auch heute noch begegnen. Jedenfalls, wenn man an die literarische Erfindung glaubt. Das Vorbild für den Grafen Dracula ist Vlad der Pfähler. Und den hat es tatsächlich gegeben. Der Herrscher der Walachei war bekannt für strenge Gesetze und drakonische Strafen. Seine Opfer ließ er am liebsten pfählen, daher sein Beiname, dem jedoch weniger Abscheu als vielmehr Ehrfurcht beigemischt ist. Vlad gilt vielen in Rumänien als Nationalheiliger. Dana Grigorcia erzählt in ihrem neuen Roman eine groteske Schauergeschichte, die derart anspielungsreich zwischen Traum und Wirklichkeit, Gegenwart und Geschichte, Realismus und Fantastik hin und her schwingt, dass es einem schwindlig werden kann. Eine junge Bukarester Malerin besucht nach einem Kunststudium in Paris den Ort, in dem sie schon als Mädchen ihre Ferien verbracht hat. Ihrer Großtante Margot gehört hier eine nach 1989 zurückerstattete Villa, in die sie ihre großbürgerlich-intellektuellen Freunde aus der Hauptstadt einlädt. Zwischen Biedermeiermöbeln, orthodoxen Ikonen und großen Spiegeln in Silberrahmen vergnügt sich die mondäne Gesellschaft. Da es in dem Dorf in der Walachei an der Grenze zu Transsilvanien noch keine Müllabfuhr gibt, wurde der Kommunistenkitsch, der sich, wie es heißt, im Haus angesammelt hatte, in den Keller verbannt. Was eigentlich vergangen ist, bleibt hartnäckig gegenwärtig. Doch der guten Laune der Bukarester Gesellschaft tut das zunächst keinen Abbruch.
Am Abend setzten wir uns bei blühendem Flieder um den Gartentisch und ich musste allen von Paris erzählen. Von meinem Studium, von den Ausstellungen und von dem Petit-Déj mit Kaffee und Croissant auf einem dieser Stühle, die wie im Kino zur Straße hin ausgerichtet sind. Und die Gäste riefen entzückt, da sei ich sicher im Les Deux Magots in Saint-Germain-des-Prés gewesen. Und ich sagte, ja, ihretwegen, ja, natürlich.
So könnte die Rückkehr der Künstlerin, aus deren Perspektive erzählt wird, in das liebgewonnene Feriendomizil ihrer Kindheit zu einem unbeschwerten Fest in sommerlicher Atmosphäre werden. Die etwas versnobte Gesellschaft ist dem Schönen zugetan. Weit weg von der neuen Politikerkaste in Bukarest lässt sich das Leben genießen, auch wenn zuweilen die Armut ringsum den Gesamteindruck stört. Leicht und luftig erscheinen die Dinge, aber lediglich bei Tageslicht. Aufgeräumt und entspannt geht es nicht weiter. Denn die Untoten regen sich. Die nicht sterben, das sind Vampire aus Gruselgeschichten, aber ebenso die Blutsauger in der realen Welt. Zunächst ist nur ein blutgefrierender Schrei zu hören. Kurz darauf aber sieht die Ich-Erzählerin, die nur scheinbar allzeit die Übersicht über das Geschehen behält, ein menschenähnliches Wesen, das mit dem Kopf nach unten wie eine Eidechse die Hausmauer hinunterklettert. Das ist jedoch erst der Anfang einer steten Bewegung hin zum düster Schaurigen. In Magots Familiengruft wird ein gepfählter Leichnam gefunden und überdies auch das Grab von Vlad dem Pfähler entdeckt, der also offenbar ein früher Verwandter ist. Angelockt von den düsteren Nachrichten strömen Touristen in das Dorf. Der korrupte Bürgermeister plant einen Dracula-Erlebnispark. Die junge Malerin aber, gleichen Blutes wie Vlad, wird selbst zur Vampirin. Den Gesetzen der Natur enthoben, fliegt sie durch die Lüfte.
In den Waldlichtungen setzten die Rehe zum Bellen an. Vor allem der eine Rehbock rührte so laut und heiser, mit ausgestreckter Zunge, als würde er sich über seine Angst lustig machen. Speichel spritzte aus seinem Maul, als er immer lauter rührte. Mit einem Mal stürzte ich auf ihn herab und saugte ihm dieses Lachen aus. Den einen Arm fest unter seiner Gurgel vernahm ich dabei ein immer leiseres Glucksen, bis der Rehbock mit gekreuzten Beinen zu Boden sank.
Das Tier ist nicht das letzte Opfer eines sich immer weiter steigernden, Tarantino-haften Blutrauschs. Vor allem die neuen zwielichtigen Eliten, die sich von den alten kaum unterscheiden, sind das Ziel des Racheflugs, der Realität und Traumwelten zum Verschwimmen bringt. Angetrieben wird die wütende Vampirin von dem Wunsch, endlich aufzuräumen mit Korruption und Anmaßung. Derartigen Allmachtsfantasien, die nur zuweilen von nüchterner Reflexion abgemildert werden, hängt nicht nur die Ich-Erzählerin nach. Die Sehnsucht, in der Tradition Vlads mit eiserner Hand Ordnung zu schaffen, kennen auch die Bukarester Schöngeister. Dass sie sich so die Haltung einer verachteten Politikerkaste zu eigen machen, bemerken sie kaum. Denn die neuen Mächtigen berufen sich ja gerade auf Entschlossenheit und Stärke. Wo Dunkelheit mit Dunkelheit vertrieben werden soll, wird es immer öfter Nacht. So münden märchenhafte Überzeichnung und phantasmagorische Bilderwelten dieses Romans in einen dunklen Gegenwartsrealismus. Es ist zum Gruseln.
Holger Heimann war das über Dana Grigorcia, Die nicht sterben. Im Penguin Verlag erschienen, Umfang 272 Seiten, Preis 22 Euro. Bullshit-Jobs, Zeitarbeitselend, Crowdworking. Die US-amerikanische Autorin Hillary Leichter hat einen fantastischen Roman über das Arbeitsleben vorgelegt. Er handelt von der sogenannten Gig-Economy unserer Tage. Gelegenheitsarbeit auf Zuruf, ohne Sozialversicherung, vermittelt über Internetplattformen, die daran verdienen. Beschäftigungsformen, die die Autorin aus jahrelanger Erfahrung als Gelegenheitsjobberin kennt. Brigitte Neumann über Hillary Leichters Debütroman mit dem Titel Die Hauptsache.
Die Hauptsache ist ein Roman aus der Arbeitswelt. Aber keiner, der in realistischer Manier beschreiben würde, wie Menschen in der sogenannten Gig-Ökonomie ihr Geld verdienen. Vielmehr überspitzt Hillary Leichter die Zustände, sodass sie szenenweise so skurril wie die Sprechblasen aus einem grellen Comic wirken. Grauenhaft witzig. Ominöse Agenturen vermitteln ebensolche Projektarbeit auf Zuruf an Freelancer, die buchstäblich alles Erdenkliche dafür tun, ihre Auftraggeber und die Sachbearbeiterin der Agentur zufriedenzustellen. Egal, um welche Jobs es geht. Die namenlose Ich-Erzählerin aus dem Roman Die Hauptsache erhält beispielsweise den Auftrag, die Schuhtürme einer reichen Frau neu zu sortieren.
Die Frau, die mit ihren Schuhen zusammenwohnte, war Mutterseelen allein. Deswegen ließ sich ihr auch das eine oder andere unfeine Verhalten durchgehen. Ständig erklärte sie ihre Aufträge für ungültig, sodass jede erledigte Arbeit die Arbeit des Rückgängigmachens nach sich zog. Erst sollte der Karton hierhin, dann sollte er dorthin. Anfangs dachte ich, sie will mir einen Gefallen tun, indem sie Arbeit fingiert, wo keine ist. Inzwischen weiß ich, dass es sich um ein Spiel handelt, ein ewiges Ungeschehenmachen, das dazu führt, dass man nichts erreicht und sein Leben in Frage stellt.
Bullshit-Jobs sind die Regel. Sie zwingen Leichters namenlose Heldin, eine Art Roboterleben zu führen. Das schafft sie nur, indem sie außer sich ist, sich selbst fremd. Ich will mir nicht so viele Gedanken machen und einfach jeden Tag lügen, besonders gegenüber mir selbst. Dieser Satz kommt in Leichters Roman dreimal vor, wie ein Mantra. Seit Generationen leben die Frauen der Familie der Ich-Erzählerin schon von Job zu Job. Ihr Privatleben ist ebenso unstet und passt sich notgedrungen an die Erfordernisse dieses Arbeitslebens an. Denn Arbeit, das haben sie begriffen, ist die Hauptsache, die jederzeit die ganze Frau verlangt. Im Kapitel Erinnerungsarbeit beschreibt Hilary Leichter sehr anrührend, wie die Mutter ihre Tochter für den flexiblen Arbeitsmarkt konditioniert. Wie im Märchen von Hänsel und Gretel setzt sie das Mädchen, das ihr erst bis zum Rockbund reicht, schlicht an seiner ersten Arbeitsstelle aus.
»Ich bin nur eine Aushilfe und du bist auch nur eine Aushilfe«, erklärte mir meine Mutter. »Verstanden?« Als wir an meinem ersten Arbeitsplatz ankamen, schenkte sie mir einen in Leder gebundenen Terminplaner. »Mögen deine Stunden ausgefüllt sein«, sagte sie der Tradition gemäß, »bis ans Ende deiner Tage.« Ich war das einzige Kind meiner Mutter und als sie ging, zupfte sie ihre Strumpfhose zurecht.
Die erste Übung des Mädchens besteht darin, die 7 Türen eines unbewohnten Dorfhauses alle 40 Minuten zu öffnen und zu schließen. Als Erwachsene arbeitet sie dann als Vertretung für den erkrankten Vorstandsvorsitzenden der Omni Corporation, erledigt Putzjobs auf einem Piratenschiff, das Menschen kapert und versklavt, oder ist Handlangerin für einen Auftragsmörder namens Karl. Manchmal geht die Fantasie mit Hilary Leichter durch oder sie muss zeigen, welche Ideen sie noch gesammelt hat. Seitenlang listet sie dann Beschreibungen weiterer kurioser Jobrollen ihrer Heldin auf. Das nervt. Aber eines wird unterm Strich doch deutlich. Die Verzweiflung der einsamen Gelegenheitsarbeiterin, die unbedingt einmal irgendwo dazugehören möchte, wie sie ihrer Agentursachbearbeiterin beichtet.
Es ist schön, wenn man gewollt wird. Es ist schön, wenn man gebraucht wird. Es ist schön, jeden Morgen seine Karte in die Stechuhr der Welt zu stecken, damit die Welt weiß, dass man noch lebt und sich so richtig ins Zeug legt. Beständigkeit ist nur eine Frage der Zeit.
Die Hauptsache ist alles in allem eine literarische Überraschung voll surrealer Szenen, die eine Freak-Arbeitswelt zeigen. Eine ins Unheimliche verlängerte Übertreibung der Wirklichen. Es ist, als würde uns Hilary Leichter vor einen zerbrochenen Spiegel führen, damit wir besser sehen. Sie bedient sich dabei einer buchhalterisch hilflosen Sprache, die auf Vorgänge und Funktionen setzt. Selten geht es um Gefühl. Schmerzerzeugend schlechte Karlauer betonen die Fremdheit der Heldin im eigenen Leben. Der Roman erscheint, während wir in einer weltweiten Pandemie auf eine Weltwirtschaftskrise zusteuern. Im Lockdown sei die Nachfrage nach Gelegenheitsjobs im Netz um 40% gestiegen. Das Angebot von Menschen, die virtuelle Plattformen aufsuchen, um Geld zu verdienen, habe sogar um bis zu 450% zugenommen, erklärte die Professorin Andrea Herrmann, die zum Thema Gig Economy forscht, kürzlich auf diesem Sender. Ist das also die Arbeit der Zukunft? Hilary Leichters entfesselt komischer Roman Die Hauptsache warnt vor dem, was da kommen könnte.
meint Brigitte Neumann nach der Lektüre von Hilary Leichters Roman »Die Hauptsache«, aus dem amerikanischen Englisch übersetzt von Gregor Runge, im Arche Verlag erschienen, 224 Seiten, 20 €. Und damit endet der Büchermarkt für heute. Im Studio war Katrin Stövesand.